Herzlich willkommen zur Ringvorlesung der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Hamburg und der Joachim-Herz-Stiftung wurde das Projekt Digitale Unterrichtsbausteine gegründet. Dabei werden über die Plattform Digital Learning Lab erprobte Unterrichtskonzepte als Open Educational Resources frei zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Vorlesungsreihe Digital Literacy – Kompetent durch die digitale Welt hört ihr heute den Vortrag Informationsethik. Von internationalen Kompetenzstrategien ins konkrete Handeln kommen. Gehalten von Martin Brause, Chief Digital Officer der Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg. Aufgezeichnet wurde der Vortrag am 4. Juli 2019.
Ja, herzlichen Dank. Ich bin ganz beeindruckt, wie viel Sie erzählen konnten jetzt in dieser kurzen Zeit. Aber dafür also vielen Dank. Ja, wir wollen heute einen Rahmen schließen von internationalen Kompetenzstrategien ins konkrete Handeln und dann am Beispiel digitaler Unterrichtsbausteine zu zeigen, welchen Ansatz wir verfolgen in der Behörde für Schule und Berufsbildung, um das Thema Kompetenzen für ein Leben in der digitalen Welt dort voranzutreiben. Das heißt, dass wir im Grunde drei Abschnitte sehen. Einmal gucke ich jetzt, ob es richtig weiterspringt. Ja. Das heißt, wir werden zuerst uns ein bisschen der EU-Ebene annähern, was in diesem Bereich für Kompetenzstrategien dort erarbeitet wurden. Wir werden auf die Strategie der Kultusministerkonferenz in der Bundesrepublik schauen und dann zu Hamburg übergehen und zu den digitalen Unterrichtsbausteinen. Und ganz besonders freue ich mich dann auf den dritten Teil, wo wir miteinander ins Gespräch kommen können und ich gerne nochmal Fragen beantworte oder wir vielleicht über einzelne Punkte diskutieren können. Kein Vortrag über Digitalisierung, über digitale Medien oder Ähnliches ohne irgendwelche Bilder, die deutlich machen, was heißt eigentlich Digitalisierung heute. Das kennen Sie, ich habe extra mal Sachen genommen, die wahrscheinlich ganz bekannt sind. Da gibt es so einen wunderbaren YouTube-Film, wo man sehen kann, wie dieser Schreibtisch oben links, der noch so aus den 80ern, frühen 90ern stammt, sich dann verwandelt und immer mehr analoge Bestandteile, ob es jetzt das Faxgerät ist, ob es die Schere, der Klebstoff oder der Kalender ist, dann in den Computer überwandern. Und letztlich müssen wir sagen, die Apps, die heute unsere Werkzeuge sind, und das ist vielleicht das Wichtige, was in unserem Vortrag heute reicht, erfordern natürlich dann ganz andere Kompetenzen, damit zu arbeiten, als wir es noch in der Zeit zuvor hatten. Lassen Sie mich noch ein Beispiel bringen, was Sie wahrscheinlich immer sehen oder was Sie auch schon ganz häufig gesehen haben. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der dieses Bild noch nicht gesehen hat. Das ist das Bild von der Papstwahl, was immer verkauft wird, wenn erklärt wird, schauen Sie mal, oben links ist die Wahl oder der Moment, als Johannes Paul II. Gewählt wurde, 2005. Und oben rechts ist der Moment, als Benedikt gewählt wurde 2013. Welchen Unterschied sehen Sie? So, ist natürlich völlig klar, dass jeder sagt, oh, da gibt es ja keine Smartphones und wie stark hat sich das jetzt umgesetzt im Laufe der Zeit? Das Interessante an diesem Bild ist aber, und deshalb habe ich es hier ausgewählt, dass es ein schönes Beispiel dafür ist, was eigentlich Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien bedeuten, denn dieses Bild ist eine völlig falsche Deutung oben links. Die Washington Post hat 2013 gebracht. Das, was Sie oben links sehen, ist nicht der Moment, als der Papst gewählt wurde, sondern es ist ein Trauerzug. Ein Trauerzug für Johannes Paul II. 2005. Und letztlich brauchen wir Kompetenzen, um eigentlich zu erkennen und zu hinterfragen, wo kommen Bilder her, welche Quellen haben wir, wie können wir die bewerten, woran erkennen wir was und wofür stehen sie. Das eigentliche Bild, als Johannes Paul II. Gewählt wurde 2005, das ist dieses Bild. Das ist der Moment, als Habemus Papam oder der weiße Rauch dann aus der Sixtina rauskam. Und hier sieht man natürlich auch, es gab keine Smartphones, das Smartphone ist erst 2007 entwickelt worden, aber es ist ein schönes Beispiel. Die Älteren unter uns erkennen noch diese alten digitalen Fotoapparate vielleicht, die Sie hier wahrscheinlich zum großen Teil nicht mehr kennen. Und das ist, aber es zeigt letztlich, worüber wir heute reden. Wir reden drüber und das ist auch der Moment, wie ich zu den Bildern gekommen bin. Ich habe die von einer Lehrkraft bekommen, die dieses Thema im Englischunterricht der weiterführenden Schule behandelt hat. Nämlich diese Frage, wofür stehen Bilder, wie können wir Bilder bewerten, einschätzen, wie kann ich mir eine Meinung bilden, wie kann ich es überhaupt recherchieren, um dort zu einer vernünftigen, Einschätzung zu kommen. Und das will ich nur einmal ganz kurz streifen. Das sind so Dinge, die uns aktuell bewegen im Moment. Ich bin viel unterwegs im Bereich künstliche Intelligenz im Augenblick oder das, was man im Moment dafür hält oder worüber man da spricht im Augenblick. Und solche Dinge hören Sie immer wieder, diese Horrorgeschichten aus China, dass man ein Sozialkonto hat mit Punkten und wenn man über die Ampel geht bei Rot, dann kriegt man Punkte abgezogen, dann bekommt man keinen Kredit, wenn man ein Haus kaufen will oder man kriegt keinen Job, wenn man sich irgendwo bewirbt, weil das Sozialkonto nicht passt. Und diese Fragen, ja, was machen denn Algorithmen, woher wissen die denn, wenn ich jetzt im Browser recherchiere nach irgendeinem Thema und ich kriege dann permanent neue Autos angeboten, woher wissen die, dass ich ein Auto kaufen will oder heute politisch korrekt ein Fahrrad vielleicht kaufen möchte. Das sind alles Dinge, die vielen Menschen Angst machen und eigentlich uns ganz deutlich sagen, ja, es geht darum, ein mündiger Bürger muss bestimmte Kompetenzen haben. Und diese Kompetenzen sind hier einmal in der Definition der Europäischen Kommission. Also Kompetenzen, die es dem Einzelnen ermöglichen, dass er oder dass sie aktiv, mündig, selbstständig, erfolgreich teilhaben kann an allen Aspekten des Lebens, am gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, all diese Bereiche. Dafür brauchen wir eine Reihe von Kompetenzen für ein Leben in der digitalen Welt. Und das hat die Europäische Kommission hier definiert. Inwiefern befasst sich die EU-Kommission damit und was ist meine Verbindung zu dem Thema? Ich vertrete Deutschland in einer der Arbeitsgruppen der EU-Kommission, Education and Training heißt die. Dies ist eine Arbeitsgruppe, die bis 2020 einen Arbeitsauftrag hat zu Digital Skills und Kompetenzmodellen und Ähnlichem und, glaube ich, hier ganz gute Ansätze gezeigt hat. Letztlich versucht man damit zu erreichen, Lebensbedingungen zu verbessern. Das ist das große Ziel. Es geht darum, ob man den Beschäftigungsanteil erhöhen kann, wenn Menschen bestimmte Kompetenzen ausprägen, ob man irgendwo Forschung und Entwicklung vorantreiben kann, ob man die Fragen, die Klimaänderungen hervorbringen und so weiter, ob man sie besser bearbeiten kann, wenn wir in der Fläche in allen Ländern das Thema digitale Kompetenzen dort vorantreiben. Ich habe Ihnen ein Beispiel mal mitgebracht für ein Werkzeug dieser Arbeitsgruppe. Das stammt aus 2018. Das ist der Aktionsplan Digitale Bildung. Das ist ein Aktionsplan, wo man sagt, es geht letztlich um eine sinnvolle Nutzung digitaler und innovativer Unterrichtsformen. Die sollen angeregt werden, ausgeweitet werden, gefördert werden. Und zu jeder dieser Prioritäten gibt es dann verschiedene Maßnahmen. Vielleicht nur ganz kurz mal diese erste Priorität, bessere Nutzung digitaler Technologien. Da sind Maßnahmen dann hinterlegt, wo man sagt, jawohl, das funktioniert nur, wenn im Bildungsbereich eben Lehrkräfte Stärkung und Vernetzung erfahren. Dafür muss man Programme wie Erasmus Plus auflegen, Peer-Learning Activities, mehrsprachige Plattformen und Ähnliches. Die Frage, wenn Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte von digitalen Technologien profitieren sollen, dann braucht es Konzepte zu Lehrkräfteschulungen, zu Fortbildungsmaßnahmen, Lehrplänen, Unterrichtsmaterialien. Das ist bei der ersten Priorität hinterlegt. Wenn wir mal auf die zweite schauen, Entwicklung digitaler Kompetenzen und Fähigkeiten, da geht es zum einen um diese gesamten Kompetenzmodelle, die hinterlegt sind, auf die ich gleich auch noch kurz noch mal eingehe, aber dahinter liegen auch ganz konkrete Maßnahmen wie die EU Code Week, die in allen EU-Ländern durchgeführt werden soll. Die ist dummerweise immer mitten im Oktober. Für uns Hamburger ist das ganz schwierig, weil die immer ganz genau in den Herbstferien liegt. Und es ist kaum möglich, dort verlässliche Programme in den Schulen mit Lehrkräften und ihren Klassen zu planen, Teilnahmen zu planen, weil es einfach terminlich nicht aufeinander passt. Aber diese EU-Code Week, um eben Strukturen, grundlegende Algorithmen zu verstehen, ist eine Maßnahme. Die andere Maßnahme, und das ist nicht ganz spannungslos, ist die Empfehlung, in allen EU-Ländern sollte Programmierunterricht an allen Schulen stattfinden. Da haben wir alle ein bisschen eine unterschiedliche Meinung zu, aber ich glaube, unstrittig ist das Thema informatische Grundbildung, dass das wichtig ist. Und der dritte Punkt vielleicht noch zum Schluss, aussagekräftige Datenanalysen. Wir haben mittlerweile große Mengen von Daten aus verschiedensten Testungen und es gelingt uns eigentlich nicht ausreichend, die wirklich so auszuwerten, dass wir daraus richtig lernen können. Das heißt, man muss im Bereich der Learning Analytics dort forschen, muss dort Vorhaben anstoßen, beziehungsweise das, was auch eben dann KI nachher leisten kann, um diese Daten auszuwerten, um ein besseres Lernen zu ermöglichen. Kompetenzmodelle Teil 1. Wir gehen jetzt einmal von oben, von der Bildungsorganisation auf die Lehrkraft, auf den einzelnen Bürger oder Lerner und wechseln dann nachher nach Deutschland. Ich habe Ihnen hier einmal einen ersten Kompetenzrahmen mitgebracht, und zwar für Bildungseinrichtungen. Das finde ich eine hochinteressante Sache, die im Bereich der ET 2020 Arbeitsgruppen der EU erstellt wurden. Hier geht es einfach darum, dass man feststellt, im Moment, wir haben immer mehr weiterentwickelte digitale Technologien, die einen besseren Reifegrad haben, die also leistungsstärker werden. Wir haben Infrastruktur, Geräte, Tools, Software zur Verfügung und auch immer mehr Inhalte. Und trotzdem stellen wir fest, in allen Ländern, dass es so massive Unterschiede gibt bei der Einführung und Nutzung von digitalen Lerntechnologien in Bildungseinrichtungen. Und die Frage ist, wie können wir das eigentlich besser steuern? Wie können wir eigentlich erreichen, dass Bildungseinrichtungen so ein Thema systemisch aufnehmen, um ihre Kompetenzen in diesen Feldern überhaupt festzustellen? Dieser Kompetenzrahmen, ich habe Ihnen die 5 Kompetenzbereiche hier auf der Folie auch mal gezeigt mit, der richtet sich an alle Bildungseinrichtungen und gibt die Möglichkeit, Selbstreflexion, Fortschritte zu diesem Thema Integration, Einführung digitaler Lerntechnologien zu führen. Bildungseinrichtungen werden unterstützt, und zwar ganz konkret Schulen, durch ein Tool, was auf EU-Ebene entwickelt wurde. Selfie heißt das. Und da ist der Name Programm. Die Bildungseinrichtung erstellt von sich selbst ein Selfie. Das ist eine webbasierte Anwendung, also eine Webplattform, die sich an Schülerinnen und Schüler, an Lehrkräfte und an Schulleitungen wendet und eine ganze Reihe von Parametern abfragt zum Stand der Nutzung des Einsatzes digitaler Technologien im Lehren und Lernen der einzelnen Schule. Und damit die Schulgemeinschaften dort einen Entwicklungsschritt machen können, müssen sie sich vergewissern, wo stehen wir, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen, auf welcher Basis können wir eine Strategie entwickeln, in welcher Form können wir ein Thema besser bearbeiten und vorantreiben. Dafür gibt es dieses Tool, das wird in allen europäischen Ländern im Moment getestet. Es gibt einige wenige Länder, wo es nicht eingesetzt wird. Eins der Länder davon ist Deutschland. Warum ist das so? Die Antwort ist nicht ganz so platt, wie man jetzt vermutet. Nicht, weil wir alle unwillig sind oder sagen, die EU soll um Gottes Willen nie wissen, was wir hier an den Schulen haben, sondern das ist zum Beispiel ein Modell, was sich auf sehr zentralistische Bildungssysteme ausrichtet. Also mit unserer Struktur von Föderalismus kann man da relativ schwer umgehen. Die deutschsprachige Variante, die es gibt eine deutschsprachige Variante, ist identisch für Schweizer, Österreicher, Deutsche und ich glaube auch noch die Deutsch sprechen in den Niederlanden auch noch. Also das heißt, es ist nicht sehr ausdifferenziert und wenn ich das in Hamburg nutzen würde, hätte ich relativ schnell wahrscheinlich eine Gruppe von Stakeholdern am Hals, um es mal so deutlich zu sagen, die hier gar nicht vorkommen, das sind die Eltern. Das heißt, in bestimmten EU-Ländern mag das keine Rolle spielen. Bei uns ist es nicht denkbar, so ein Selfie einer Bildungseinrichtung ohne Beteiligung von Eltern vorzunehmen. Aber das ist nicht dramatisch, weil hier verschiedene Releases erstellt werden. Und wir hoffen darauf, dass in einer der nächsten Stufen das dann auch für uns nutzbar sein wird. Was wir im Moment machen, wir schauen uns natürlich die Fragen an, die Parameter und transportieren sie dann in andere Instrumente, um hier zu sehen, wie können wir davon profitieren. Jetzt verlassen wir die Bildungseinrichtungen und kommen einmal zu den Lehrkräften selbst. Auch für die ist im Bereich der EU ein Kompetenzrahmen erarbeitet worden. Und ich habe Ihnen hier mal die Übersetzung mitgebracht. Hier werden 6 Kompetenzbereiche mit insgesamt 23 Kompetenzen unterschieden. Wir gehen die jetzt nicht alle durch, Sie müssen da keine Bedenken haben. Aber ich will vielleicht mal auf die Systematik hinweisen. Also dieser Bereich 1, professioneller Einsatz, konzentriert sich auf das berufliche Umfeld einer Lehrkraft. Woher, wie lege ich meine Daten ab, wie kommuniziere ich, wie kollaboriere ich? Der Bereich 2 konzentriert sich auf Auswahl, Erstellung und Veröffentlichung von digitalen Materialien. Dann gibt es den Bereich 3, da geht es darum, wie werden digitale Materialien im Unterricht eingesetzt. Das heißt also, wie muss ich eigentlich digitale Bildungsmedien so an den Start bringen, damit die Schüler damit lernen können, wie muss mein Unterrichtssetting sein, damit ein digitales Bildungsmedium überhaupt seine Stärke ausspielen kann. Im Bereich 4 geht es um digitale Medien bei Leistungsbeurteilung und Rückmeldung. Wir haben den Bereich 5, da geht es darum, dass die Lernenden gestärkt werden. Da sind die Stichworte Inklusion, Aktivierung, Individualisierung, also große Stärken digitaler Bildungsmedien drin. Und dann ist der Bereich 6, digitale Kompetenzen, das ist sehr stark Richtung Medienkompetenz dann. Die Bereiche 2 bis 5, die bilden also diesen pädagogischen Kern des Kompetenzrahmens und beschreiben die Kompetenzen, die eben Pädagogen besitzen müssen, um digitale Medien effektiv, inklusiv und auch innovativ einzusetzen und ihre Lehr- und Lernstrategien zu verbessern. Wenn man sich jetzt einmal anschaut, wie geht so eine Entwicklung einer Lehrkraft, dann habe ich Ihnen hier mal dieses Bild der Kompetenzprogression mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, von Lehrkräften. Das orientiert sich an dem europäischen Referenzrahmen in der Beurteilung von Fremdsprachen, geht von A1 bis C2. Und ich finde, es ist so ein sehr schönes plastisches Bild, wo man sehr deutlich das erkennen kann. Wir sind also unten links im Bereich A1, im Bereich der Newcomer, die also bisher sehr wenig Kontakt mit digitalen Medien haben und Hilfe brauchen, um sich so ein bisschen Repertoire aufzubauen. Dann sind die Merkmale Neugier und Bereitschaft, die Unterscheidung zum Bereich 2, zum Entdecker, der anfängt, das in seinem beruflichen Umfeld einzusetzen. Wenn er sich dann oder sie sich dann noch Gedanken macht um sinnvollen Einsatz und vielfältige Nutzung, dann erreicht man die Stufe des Entwicklers. Das sind dann schon diejenigen, die also digitale Medien in verschiedenen Kontexten einsetzen und ihre Strategien stetig weiterentwickeln. Und strategisches Denken ist dann Experten B2. Da wird es also vielfältiger, kompetent, kreativ, die erweitern ihr Repertoire. Und dann kommen wir eigentlich, wenn Reflexion einsetzt und die Hilfe für andere, kommen wir in den Bereich der Profis. Das sind die, die dann auch Quelle und Inspiration für andere sind, sehr breites Repertoire haben, bis hin zu den Pionieren auf der höchsten Stufe, die dann es kritisch hinterfragen und sich um Weiterentwicklung Gedanken machen und auch Vorbild oder Anregung für jüngere Lehrkräfte sein können. Wenn wir die Lehrkräfte jetzt verlassen, kommen wir zu dem digitalen Kompetenzrahmen für den einzelnen Bürger, für den einzelnen Schüler, die Schülerin, für den einzelnen Erwachsenen im Bereich des lebenslangen Lernens. Das ist ein Kompetenzrahmen, der, und das sehen Sie hier, dass es den schon in 3 Ausprägungen gibt, der die Arbeitsgruppe extrem beschäftigt hat. Man hat sich also hier sehr genau damit auseinandergesetzt, welche Kompetenzen sind wichtig, wie kann man sie systematisieren. Und wenn man 2013 mit 5 Kompetenzbereichen gestartet ist, waren es 2016 dann schon 21 Kompetenzen und 2017 sind jetzt nochmal 8 Kompetenzstufen dazugekommen. Das finde ich ist hier ein ganz schönes Bild, wo man auch, da gibt es dann auch Grafiken, wo man einen Schwimmer zeigt, der sich durch den Ozean bewegt, wo man sehr deutlich sagt, ja, auf Stufe 2, ich will nur mal so zwei Beispiele bringen, auf Stufe 2, wenn jemand Kompetenzstufe 2 erreicht hat, dann kann er sich an die Ausführung einer Aufgabe mit digitalen Medien vielleicht erinnern und kann sie mit Unterstützung auch noch einmal einfache Aufgaben lösen. Auf Stufe 5, da hat man dann einen Kompetenzbereich erreicht, wo man Wissen anwenden kann, verschiedene Aufgaben aufführen kann und auch anderen dabei helfen kann, mit solchen Aufgaben zurande zu kommen. Welche Kompetenzen sind beschrieben? Das ist der Kompetenzrahmen jetzt hier einmal in der Übersetzung. 5 Kompetenzbereiche, die hier bezeichnet werden. Und Sie sehen, es setzt ganz stark auf das, was wir vorhin in der Definition hatten. Selbstbewusster, kritischer, verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Technologien für das Lernen, bei der Arbeit, für die Teilhabe der Gesellschaft, Informations- und Datenkompetenz, Kommunikation, Zusammenarbeit, Erstellung digitaler Inhalte, einschließlich Programmierung, Sicherheitsfragen und letztlich Problemlösekompetenz. Dieses Kompetenzmodell hat sehr starke Auswirkungen auf die Bundesrepublik gehabt, und zwar auf das Kompetenzmodell der Kultusministerkonferenz. 2015, 2016 hat die Kultusministerkonferenz, das ist also die ständige Sitzung oder die ständige Konferenz der Kultusminister aller Bundesländer, eine Strategie erarbeitet, die heißt Bildung in der digitalen Welt. Und dort ist in verschiedenen Handlungsfeldern beschrieben worden, wie man im Bildungsbereich in allen Bundesländern vorangehen möchte, welche Schwerpunkte man dort setzen möchte. Und das Entscheidende ist, dass sich alle 16 Bundesländer auf eine Strategie geeinigt haben. Da kann man denken über manche Teile, wie man will. Das Wichtige ist, dass wirklich alle einheitlich gesagt haben, das ist unser Thema, mit dem wollen wir uns auseinandersetzen. Und wenn Sie sich einmal anschauen, es gibt ein Kompetenzmodell in dieser Strategie. Und in dieses Kompetenzmodell gehen ganz klar, und das ist hier oben links zu sehen, die Kompetenzen aus dem EU-Kompetenzrahmen ein und speisen ziemlich ähnlich benannte Kompetenzbereiche im Kompetenzmodell der Kultusministerkonferenz. Der zweite Teil, der eingeht, ist die ICIL-Studie. Das ist also diese Studie, die Kompetenzen von 8 Klässlern untersucht hat. Das ist Frau Eichelmann aus Paderborn, hat das untersucht und hat eben herausgefunden, ich weiß nicht, ob Sie davon vielleicht gehört haben, dass 8-Klässler sehr wohl ihr Smartphone bedienen können, aber deshalb noch lange keine Kompetenzen im Sinne der Kompetenzbereiche ausgeprägt haben, die wir hier unten sehen. So, das sind die Kompetenzen, die Sie also stark gestellt haben im Bereich der ICIL-Studie. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, das ist die Länderkonferenz Medienbildung. Das ist also eine Gruppe von Landesinstituten, Medienzentren, die sich mit Kompetenzen beschäftigt und die, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, diesen Kompetenzbereich analysieren und reflektieren eingebracht haben. Und da hat die Kultusministerkonferenz oder die Arbeitsgruppe, die es damals erstellt hat, glaube ich, sehr geschickt agiert, indem sie diese verschiedenen Modelle zusammengeführt hat. Jetzt kann man sagen, ja, hättet ihr euch was Eigenes ausgedacht oder so, ist eigentlich völliger Unsinn. Wichtig ist, dass man die bewährten, entwickelten Modelle zusammengeführt hat hier zu einem Beispiel. Wenn wir hier einmal weiterschauen, dann tragen die in der Strategie der Kultusministerkonferenz, das ist also dieses grüne Heftchen, was hier rechts zu sehen ist, tragen sie den Titel Kompetenzen für ein Leben in der digitalen Welt. Und ich finde persönlich, das ist ein schöner Titel, da war ich auch beteiligt dran, deshalb finde ich ihn aber nicht nur gut, weil er einfach nicht sagt, es sind Medienkompetenzen oder es sind Digitalkompetenzen, sondern es geht wirklich um dieses Thema, welche Kompetenzen muss ich ausprägen, damit ich heute und morgen in der digitalen Welt bestehen kann, damit ich mich anpassen kann für Entwicklungen, damit ich eben entsprechend reagieren kann. Und es geht dabei eben nicht mehr um die Frage, ob eine Schule Digitalisierung nutzen soll oder nicht. Das ist völlig irrelevant. Es geht eigentlich nur noch um die Frage, wie reagiert die Schule angemessen auf die Anforderungen in der Gesellschaft im digitalen Wandel. Und während wir in der Vergangenheit eben stark um diesen Begriff Medienkompetenz kreisten, und ich meine das ganz positiv, verstehen Sie mich da bitte nicht falsch, geht es jetzt eben um die Implikation der Digitalisierung für alle Fächer, für alle Schulformen, alle Schulstufen, für den Unterricht, für die Schule. Das ist eigentlich das Entscheidende, denn die Digitalisierung liegt quer zu allen Fächern. Es ist eben keine neue Anforderung, so wie man vielleicht in Mathe irgendwann die Mengenlehre dazugepackt hat, ist jetzt nicht Digitalisierung eine neue Anforderung, sondern sie ist einfach in Anführungszeichen etwas, was zu den vorhandenen Inhalten, Fächern hinzutritt und sie durchdringt, und zwar in jedem einzelnen Fach. Und dementsprechend lässt sich das auch nicht lösen durch Wahlkurse, durch ein Zusatzfach oder durch einen Projekttag oder diese ganzen fast Vermeidungsstrategien. Wir machen mal einen Projekttag und dann ist das Thema erledigt. Das ist völliger Unsinn, sondern es geht darum, es in alle Fächer zu integrieren. Das ist die Aufgabe, die alle Bundesländer angenommen haben und so auch Hamburg. Und dieses Modell, wenn Sie mal ein bisschen Zeit haben, schauen Sie sich das bitte ruhig mal an. Das ist sehr weit ausgefächert. Es gibt dann noch Unterkategorien für diese verschiedenen Kompetenzbereiche. Und wenn wir da mal raufschauen, also suchen und verarbeiten, aufbewahren, ist zum Beispiel der erste Kompetenzbereich. Da geht es klar darum, Quellen, Kriterien geleitet zu analysieren, Interessenbezüge aufzuzeigen, medial vermittelte Informationen kritisch zu beurteilen. Kompetenzbereich 2, kommunizieren, kooperieren, umfasst neben Fähigkeiten zum Anwenden digitaler Werkzeuge für eine Zusammenarbeit auch die Kenntnis von Umgangsregeln, ethischer Prinzipien. Kompetenzbereich 3, produzieren und präsentieren, gehören nicht nur das Verarbeiten und kreative Gestalten dazu, sondern eben auch das Darstellen fachbezogener Informationen mithilfe technischer Präsentationswerkzeuge inklusive Fragen geistigen Eigentums, inklusive damit verbundener rechtlicher Vorgaben. Kompetenzbereich 4, schützen und sicher agieren. Da geht es um Risiken, um Suchtgefahren vermeiden, um vor Gefahren schützen. Das sind wirklich alles dann Kompetenzen zum Lernen über Medien. Und das ist sehr wichtig, deshalb hat das auch einen eigenen Kompetenzbereich bekommen hier in diesem Modell. Bereich 5, Problem lösen und handeln. Da geht es um den Einsatz von digitalen Werkzeugen und Verstehen grundlegender Funktionsweisen der digitalen Welt, inklusive dann auch in Fragen informatischer Grundbildung. Und im Kompetenzbereich 6, analysieren und reflektieren, geht es auch sehr stark um das Lernen über Medien. Wie muss man sich das in der Schule jetzt vorstellen? Es erwartet niemand von jedem einzelnen Unterrichtsfach, dass es all diese Kompetenzbereiche abdeckt. Das wäre völlig unsinnig in diesem Fall, sondern jedes einzelne Unterrichtsfach muss analysieren, welche Ansätze hat unser Bildungsplan, welche fachlichen Themen können wir nutzen, um entsprechend auch diese Kompetenzbereiche damit zu fördern und wo haben digitale Bildungsmedien eine Stärke, dass wir sie einsetzen können. Und wenn wir das alles analysiert haben, wenn wir das bearbeitet haben, fortgebildet haben, wenn wir damit arbeiten, dann wird am Ende so ein Bild entstehen, wie Sie es hier jetzt sehen, dass also die Fächer, die einzelnen Unterrichtsfächer sich in Schichten so weit übereinander legen mit ihrem Anteil an der Förderung dieser Kompetenzen, dass diese Aufgabe, die alle Schulen übernommen haben, diese Kompetenzen nämlich zu fördern, dass das erfüllt wird. Denn alle Schulen bzw. alle Bundesländer haben gesagt, jeder Schüler, der 2018 in die erste oder fünfte Klasse kommt, hat die Möglichkeit, bis zum Ende seiner Pflichtschulzeit diese ganzen Kompetenzen zu erwerben. Das klingt einfach, ist extrem schwierig und 5 Jahre Pflichtschulzeit, wenn man in die 5. Klasse kommt, ist nicht gerade viel an der Stelle. Das ist also eine hohe Herausforderung, mit der wir uns hier an dieser Stelle auseinandersetzen müssen. Wie machen wir das in Hamburg? Wir haben als ein Element dafür entwickelt die digitalen Unterrichtsbausteine. Und wenn Sie beim ersten Vortrag von Herrn Knutzen waren, hat er vermutlich über das Digital Learning Lab gesprochen. Das finde ich auch sehr schön, weil das nämlich der Mantel ist, der die digitalen Unterrichtsbausteine, die die Schulbehörde entwickelt hat, hier präsentiert. Und diese Kompetenzbereiche, die Sie hier sehen können, das sind genau die Kompetenzbereiche, die wir in den bisherigen Schritten eben besprochen haben. Und wir haben aus der Überzeugung heraus, dass Lehrerinnen und Lehrer gute Unterrichtsbeispiele, gute Anregungen brauchen, um ihren Unterricht zu gestalten, aus der Überzeugung heraus, dass Lehrerinnen und Lehrer sich als Fachlehrer verstehen und nicht als Medienpädagogen oder kleine Mini-Informatiker, haben wir gesagt, jawohl, wir brauchen gute Unterrichtsbeispiele, die zeigen, wie ich im einzelnen Unterrichtsfach mit digitalen Medien arbeiten kann und gleichzeitig diese Kompetenzbereiche fördern kann. Wenn man sich das anschaut hier, dann sehen Sie, das gehört bei uns zum Handlungsfeld Bildungspläne und Curricula. Das sind die Handlungsfelder der Digitalisierungsstrategie der Schulbehörde. Wenn Sie da mal raufschauen, hier habe ich es noch mal ein bisschen größer, da sieht man es leichter. Diese digitalen Unterrichtsbausteine befinden sich im Bereich der Bildungspläne, wo man die Bildungspläne alle daraufhin überprüfen muss und ergänzen muss, wo müssen wir digitale Kompetenzen fördern, an welchen Beispielen im Deutschunterricht, im Matheunterricht, im Geschichtsunterricht. Es ist auf der anderen Seite Thema der Lehreraus- und Fortbildung. Das heißt, im Landesinstitut für Lehrerbildung finden Veranstaltungen statt, wo die digitalen Unterrichtsbausteine Grundlage sind. Und letztlich sind sie natürlich auch Bildungsmedien und Content für den Unterricht, für die Lehrkräfte. Das kann man alles über das Digital Learning Lab sich anschauen. Das ist frei erreichbar. Da muss man sich nicht registrieren und nichts. Und ich will vielleicht mit Ihnen einmal ganz kurz durchgehen, das können Sie sich aber in Ruhe auch alleine anschauen und dann gucken wir uns ein paar Beispiele für digitale Unterrichtsbausteine an. Wenn Sie mal hier schauen, wenn wir reingehen, dann haben wir den Bereich der digitalen Unterrichtsbausteine, die sind nach Fächern organisiert. Das bedeutet, Sie können als Lehrkraft hier Filter setzen, welches Ihr studiertes Fach oder unterrichtetes Fach ist. Sie können sagen, welchen Kompetenzbereich möchte ich denn fördern. Das ist ganz schön wichtig für manche, weil algorithmisches Denken im Deutschunterricht gar nicht so einfach ist in der ersten Überlegung. Wir haben vorhin drüber gesprochen, ich bin der Meinung, das geht fantastisch. Die gute alte Bedienungsanleitung ist da ein tolles Element, wo man auch algorithmisches Denken im Deutschunterricht fördern kann. Aber Sie sehen dann hier die verschiedenen Unterrichtsbeispiele und Sie sehen, sie sind alle gleich aufgebaut. Man sieht, und das ist das Wichtige hier, überall diese kleinen Symbole, die verdeutlichen, welche dieser Kompetenzen gefördert werden. Dieselbe Darstellung haben wir für den Bereich von Tools. Das sind also verschiedene digitale Bildungsmedien, die also auch hier nach den Kompetenzbereichen gefiltert werden können, aber auch gleichzeitig nach der Form ihrer, wie sie eben angeboten werden und nach dem Betriebssystem, für das sie zur Verfügung stehen. Und das Letzte sind dann noch gewisse Trends, das heißt darüber hinausgehende Informationen im Digital Learning Lab. Wie sieht das denn aus? Was soll ich als Lehrer damit machen? Wir stellen uns vor, dass die digitalen Unterrichtsbausteine im Grunde allen Lehrerinnen und Lehrern helfen können bei der Vorbereitung ihres Unterrichts, indem sie dort sich informieren können, indem sie sie online ansehen können, indem sie sie runterladen können und 1:1 einsetzen können, wenn sie das möchten. Sie können sie aber auch bearbeiten. Sie sind alle editierbar dort hinterlegt. Das heißt, man kann sie mit gängigen Textbearbeitungsprogrammen oder Dingen bearbeiten. Man kann sie verändern. Das sind alles freie Bildungsmedien. Das heißt, man macht sich nicht strafbar, wenn man dort diese Medien verändert. Man darf sie unter denselben Bedingungen weitergeben und man kann sie wieder hochladen nachher ins Digital Learning Lab. Wir glauben, dass das sehr hilfreich ist, weil es eben jetzt im Moment, wir haben jetzt Stand heute 130 Unterrichtsbausteine drin. dass es eigentlich für alle Fächer Anregungen und Orientierungen gibt, und zwar niedrigschwellig. Ich muss kein Studium machen, ich muss kein Passwort mir merken, ich muss keinen Account anlegen oder Ähnliches, sondern ich kann mich informieren und kann sehen, was würde für meinen Unterricht und für meine Klasse hilfreich sein. Wir haben es entwickelt in einer Partnerschaft mit der Joachim-Herz-Stiftung. Die hat mit der Schulbehörde gemeinsam den Bereich der digitalen Unterrichtsbausteine entwickelt. Und die TU Hamburg, als wir starteten, hieß sie noch Harburg, aber jetzt heißt sie Hamburg, haben die Webplattform geschaffen, wo wir das veröffentlichen können. Das war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Wir sind, und da darf ich mal ein ganz kleines bisschen uns auf die Schulter hauen, weil es auch wirklich richtig viel Arbeit war. Wir haben losgelegt im März 2018. Und haben dann im September 2018 die ersten 60 Unterrichtsbausteine und mit dieser Plattform veröffentlicht. Das ist für Behörden ein hohes Tempo. Das muss einem bitte klar sein an der Stelle. Und wir sind aber trotzdem froh, dass wir es geschafft haben. Wie funktioniert das jetzt? 30 Lehrkräfte weiterführender Schulen, die wir alle im Kompetenzbereich vielleicht zwischen Profi und Pionier einordnen würden, wenn Sie sich an das vorhin erinnern, also C1, C2 ungefähr. Die haben wir zusammengeholt und haben gesagt, ihr seid in diesem Bereich fit, ihr arbeitet mit digitalen Bildungsmedien, ihr schreibt bei Twitter, haltet Vorträge, seid deutschlandweit zum Teil unterwegs. Und wir bilden jetzt hier Teams und wir erstellen diese Unterrichtsbausteine. Das klingt einfach, war am Anfang ganz schön schwierig, weil man nämlich sich auch da noch einigen musste. A, wie ist die Form? B, es muss sich alles um das Kompetenzmodell bewegen. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Beispiele haben. Und dann waren die Lehrerinnen und Lehrer natürlich in der Pflicht oder Freude, je nachdem, dass sie alle 4 Wochen einen digitalen Unterrichtsbaustein geliefert haben. Das ist für 2 Anrechnungsstunden pro Woche schon eine ganze Masse an der Stelle. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn Sie das 12 Monate lang oder 9 Monate lang jeden Monat machen müssen, dann will ich jetzt nicht sagen, es geht Ihnen die Idee aus, aber es hat jeder von, alle Lehrerinnen und Lehrer haben natürlich sehr gute, erprobte Dinge. Und sie sind aber im laufenden Betrieb auch nur bedingt natürlich in der Lage, ständig ganz neue Sachen zu entwickeln. Das hat einfach größere Zeiträume und man hat auch nicht immer die richtige Klasse, um das zu testen und Ähnliches. Deshalb war das schon richtig viel Arbeit an der Stelle. Und diese Bausteine, die dort entstanden sind, sind dann eingereicht worden. Das hat das Team in der Stabsstelle dann gesichtet und hat auf Vollständigkeit Rückfragen. Und dann gab es eine Qualitätssicherung mit Fachreferenten bzw. dem Landesinstitut, die sich bestimmte Bausteine dann auch nochmal angesehen haben, damit wir einfach sicherstellen, dass eine Lehrerin, ein Lehrer, der das Digital Learning Lab aufmacht, sagen kann, ich kann mir den Baustein greifen, ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich da gegen Urheberrecht oder Verwertungsrechte verstoße. Und ich weiß, das ist vom Unterrichtskonzept und Modell her eigentlich für Hamburg an der Stelle in Ordnung. Schauen wir mal auf einen Baustein rauf. Wir fangen mal an mit Märchen. Das ist Fach Deutsch, Klasse 5, die wir hier haben. Und Sie sehen immer, das ist der große Überbereich, Kompetenzbereich Kommunizieren, Kooperieren. Und jeder dieser Bausteine deckt weitere Kompetenzen ab, die hier durch die fachliche Arbeit dann auch mit gefördert werden. Und wenn wir dieses Beispiel uns einmal ansehen, dann ist das hier ein Beispiel aus der Stadtteilschule, Klasse 5. Schüler lesen Märchen, der Lehrer liest Märchen vor. Und es geht hier darum, das Unterrichtsvorhaben in einem Padlet zu organisieren, also ein Kollaborationstool, wo Schüler Fragen aneinander oder untereinander stellen, an die Lehrkraft stellen, Merkmale von Märchen sammeln. Es sind umfangreiche Materialien enthalten, die durch den Lehrer eigens erstellte Videotutorials, Erklärvideos sind dort drin zu Märchen und zum Padlet. Und ganz klar, es sind immer weitere Kompetenzbereiche drin. Hier ist zum Beispiel das Thema drin, das behandelt wird, dass man bei bestimmten Plattformen nicht mit Klarnamen agieren sollte oder je nachdem, wie man sich registrieren muss oder nicht, wie geht man mit den eigenen Daten um. Das ist hier zum Beispiel Thema. Anderes Beispiel aus Kommunizieren, Kooperieren habe ich hier ein Beispiel mitgebracht. Das ist etwas aus dem Geschichtsunterricht der Mittelstufe. Sehen Sie weitere Teilkompetenzen dort in diesem gelben Kasten wieder. Es geht um webbasierte Zusammenarbeit, die hier stattfindet, über eine Unterrichtseinheit oder über ein Schuljahr. Die Bausteine sind unterschiedlich lang geplant, sammeln die Schülerinnen und Schüler Fachbegriffe für den Geschichtsunterricht in einem Etherpad. Und dann weitere Kompetenzen, natürlich dabei Recherche im World Wide Web und zielgerichteter Gebrauch digitaler Werkzeuge an dieser Stelle. So, jeder Baustein zeigt auf, welche Technik man braucht und so weiter. Da kann man sich als Lehrer wirklich sehr schnell orientieren. Anderes Beispiel, Problem lösen und handeln. Das ist ein Beispiel aus Mathematik. Jahrgangsstufe 7, Schüler in Mathematik nutzen Excel. Sie planen damit die nächste Feier, also was für Getränke Sie brauchen, alkoholfreie. Sie rechnen das in Excel oder in einer Alternative. Sie können auch Numbers nehmen oder eine andere Tabellenkalkulation. Rechnen Sie das zusammen. Hier ist der Bereich 5 gefragt im Kompetenzmodell Problem lösen und handeln, aber auch dabei der Bereich 3 rechtliche Vorgaben, denn es ist ein projektartig angelegter Unterricht und die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Ergebnisse in einer Form, in der sie dann Bilder unter freien Lizenzen nutzen müssen. Anderes Beispiel, analysieren und reflektieren. Hier haben wir ein Beispiel. Da geht es um eine Diskussion zu Big Data. Das ist etwas aus der Studienstufe, ist hier ungefähr 50 Meter von hier entstanden, am Gymnasium Lerchenfeld aus der Oberstufe. Und Sie sehen hier bei diesen, ja, Sie sehen das bei den Beispielen. Da kann ich vielleicht auch mal darauf hinweisen, dass die Redakteurinnen und Redakteure alle zugestimmt haben, dass sie mit ihrem Namen hier für ihr Produkt stehen. Das war am Anfang ein bisschen eine Diskussion, wo man gesagt hat, oh, Lehrer wollen da oft nicht so gerne ran mit diesen Dingen, aber sie waren alle überzeugt, das ist gut, richtig, sicher. Wir haben das geprüft und hier haben wir eine Diskussion zu Big Data, also wie es unseren Alltag verändert, welche Potenziale die Datenmengen betreffen. Und es ist eine Diskussion, die im Englischunterricht stattgefunden hat. Also hier auch der Fachunterricht, der genutzt wird, um darüber eben zu sprechen. Hier gehört dann eben die Verbindung von fachlichem Lernen und Lernen über digitale Medien dazu. Schüler recherchieren im World Wide Web Wortschatz, sammeln kollaborativ, wenden den dann in einer Podiumsdiskussion an, die sie inhaltlich vorbereitet haben. Und man sieht hier vielleicht, oder ich hoffe, dass man es sieht, dass jeder dieser Unterrichtsbausteine einen identischen Aufbau hat. Sie sehen also die Icons, die hier für die Kompetenz stehen. Sie haben überall den Bereich Einstieg, eine detaillierte Darstellung, Hinweise, Material und die Tools. Und das Besondere bei diesen Unterrichtsbausteinen, und das war uns ganz wichtig, es sind keine OER-Materialien, wie man sie ohne Ende im Netz findet. Man findet überall unbegrenzte Zahl von Arbeitsblättern, von Grafiken und von sonstigen Dingen, dass OER-Materialien sind. Hier haben wir ganz viel Wert darauf gelegt, dass es alles Unterrichtskonzepte sind. Also Sie finden nicht irgendwie nur das Bild von einem Apfel, was Sie benutzen dürfen, sondern wenn, dann finden Sie ein Unterrichtskonzept, was immer aus einer Anlehnung an den Bildungsplan besteht, aus einer Nutzung digitaler Bildungsmedien. Sie haben immer eine Orientierung, wie sieht eigentlich so eine Unterrichtseinheit zu dem Thema aus. Und Sie können über diesen Button Tools sofort in den Bereich der Tools rüberspringen, wo Sie dann die Instrumente finden, die Sie für diesen Unterrichtsbaustein brauchen. Wenn ich langsam zum Schluss komme, dann lassen Sie uns noch ein letztes Beispiel aus dem Bereich Analysieren und Reflektieren nehmen. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil er noch nicht fertig ist, dieser Baustein. Hier wird im Moment dran gearbeitet, das bearbeitet ein Redakteur. Es geht um das Phänomen Geschichte auf YouTube. Hier zwei historische Quellen vom 17. Juni 1953, das ist der Tag des Volksaufstandes in der DDR. Und es wird verglichen, die Schülerinnen und Schüler vergleichen die Wochenschau der Bundesrepublik mit dem, das ist das linke, wenn ich das richtig sehe, genau, mit dem DEFA-Augenzeuge. Der DEFA-Augenzeuge ist die Wochenschau im Osten gewesen, in der DDR. So, und diese beiden Dinge werden miteinander verglichen. Und sie lernen an der Stelle natürlich, wie Geschichte in Anführungszeichen gemacht wird. Das heißt, als Beiwerk ergibt sich natürlich auch dann entsprechend über Vorzüge und Probleme von Geschichtsdarstellungen auf YouTube natürlich. Das sind dann auch Themen, die im Geschichtsunterricht an dieser Stelle mit stattfinden. Wenn wir uns dieses vielleicht, wenn ich hier zum Schluss kommen darf, hoffe ich, dass es deutlich geworden ist, welche Bedeutung digitale Kompetenzen haben, welche Verantwortung hier für die Schule und letztendlich für die Lehrkräfte und auch für uns als Ministerium liegt. Es ist uns ganz klar, es gibt immer Unsicherheiten im digitalen Wandel. Das gehört dazu, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und ich habe Ihnen, aber das ist jetzt selbst vor meiner Zeit, ein Beispiel mitgebracht aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts mit der Einführung des Tonfilms und den Ängsten davor und der Aufforderung, es abzuschaffen. Das ist normal, dass wir uns auseinandersetzen. Das Entscheidende ist, dass wir dieses Bildungs- und Erziehungsziel, was ich eingangs mit der Definition sagte, Schülerinnen und Schüler vorbereiten auf aktive, mündige, selbstbestimmte Teilhabe an allen Aspekten des Lebens, dass wir das gemeinsam im Auge haben. Und hier vielleicht noch was aus der etwas jüngeren Geschichte ganz zum Schluss. Auch das gibt es dann noch, die Aufforderung an die Lehrkraft, dass sie sich ihrer Rolle bewusst sein soll, sich nicht hinter den Medien verschanzen soll und auch die Sprache als kollektives Phänomen dort nutzen und begreifen lässt. Das stammt übrigens von 1987 zur Einführung des Overhead-Projektors. Vielen Dank.
Das war der Vortrag Informationsethik – von internationalen Kompetenzstrategien ins konkrete Handeln kommen. Gehalten von Martin Brause, Chief Digital Officer der Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg. Aufgezeichnet wurde er am 4. Juli 2019. Weitere Mitschnitte der Vorlesungsreihen der HAW Hamburg hört ihr immer mittwochs um 21 Uhr. Hier auf Tide Radio.